Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Episode Nummer 2 bzw. Nummer 1, da die letzte Nummer 0 hieß. In dieser Episode geht es um Patterns. Michael Stahl und Markus Wölder unterhalten sich über Patterns. Was sind Patterns? Warum sind sie wichtig? Wie werden sie vom Architekt verwendet? Und wie kann sich ein Architekt in Patterns einarbeiten, wenn er denn Interesse hat, was er haben sollte, sich mit Patterns mehr zu beschäftigen? Viel Spaß! Diese Episode des Architektur-Podcasts wird Ihnen präsentiert von IBM Rational. Herzlich willkommen zur ersten richtigen, tatsächlich zweiten Episode von Architektur mit OUR hinten, dem Podcast für den praktizierenden professionellen Software-Architekt. Diese Episode, die heißt Der Architekt als Musterknabe, und wenn man dann dreimal drüber nachdenkt, was damit vielleicht gemeint sein könnte, ich habe dreimal gebraucht, dann fällt einem ein, dass es vielleicht mit Patterns zu tun hat. Hallo Michael.
Grüß dich Markus, freue mich dich zu hören.
Ja, geht mir genauso. Am anderen Ende Michael Stahl und wir unterhalten uns heute eben über Patterns. Gut, bevor wir dann da also jetzt mal die Details diskutieren, Michael, gib uns doch mal eine kleine Definition, was ein Pattern ist.
Tja, nichts leichter als das, hätte ich schon fast gesagt. Nein, im Ernst, was ist ein Pattern? Also ich, wenn ich das erklären soll, erkläre das meistens zum Beispiel speziell Leuten, die nicht aus der IT kommen, einfach damit, dass irgendein Experte, egal für welches Fachgebiet er zuständig ist, ja nur deswegen Experte ist, wenn er zum Beispiel nicht immer alles neu erfinden muss. Also wenn er es nicht jedes Mal das Rad neu erfindet, sondern wenn er einfach sieht, da gibt's ein Problem, das kenne ich, oder ich kann das Problem so, sage ich mal, umkonstruieren, dass es zu einem Problem wird, das ich bereits kenne. Und für dieses Problem habe ich bereits eine Lösung. Das heißt, ich denke nur noch in Problem-Lösungspaaren. Also immer dann, wenn in irgendeinem Problemkontext irgendwas auftaucht, was ich schon kenne an Problemen, und ich dazu schon eine bewährte Lösung habe, kann ich mal relativ viel Arbeit sparen. Und genau das ist, was man unter Patterns oder Mustern versteht. Einfach nichts anderes als die Wiederverwendung von Entwurfswissen.
Also quasi destillierte Erfahrung, die dann hoffentlich von einem Experten aufgeschrieben wird und von jemandem, der vielleicht erst in das Thema reinkommt, konsumiert wird.
Genau.
Okay, dann sollten wir vielleicht, bevor wir da weiter über die theoretischen Konzepte philosophieren, vielleicht ein Beispiel eines Patterns mal erläutern. Und die meisten kennen wahrscheinlich das GoF-Buch Gang of Four Design Patterns. Das heißt, wir sollten vielleicht mal ein Pattern jetzt erläutern als Beispiel, das nicht in diesem Buch drin steht. Hättest du einen Vorschlag?
Ja, natürlich habe ich einen, und zwar den Leaky Bucket Counter.
Okay.
Was ist das? Das kommt eigentlich aus der Telekommunikation. Also man stelle sich einfach folgende Situation vor. Also es wird irgendwo ein Video übertragen, meinetwegen 50 Bilder pro Sekunde. Und jetzt geht zum Beispiel jedes 50. Bild verloren. Stört nicht weiter, merke ich gar nicht. Also wenn ich jetzt da hinschaue, würde mir das gar nicht auffallen. Jetzt irgendwann fällt aber jedes zweite oder dritte Bild aus. Dann habe ich auf einmal ein Rauschen auf dem Bildschirm oder irgendwelche unruhigen Bildschirminhalte. Das heißt, da fällt mir auf, dass da ein Problem ist. Ich habe es also wirklich mit einem Problem zu tun. Während das Verlorengehen eines 50. oder 100. Bilds für mich kein Problem darstellt. Und dafür, für diese Problematik, wie kann man die lösen? Dafür wurde ein Pattern entwickelt. Und das nennt sich Leaky Bucket Counter. Ich finde das Pattern sehr schön, weil man sich es auch gut bildlich vorstellen kann. Also man nimmt einfach ein Glas Wasser. In dem Glas Wasser ist eine gewisse Wassermenge drin. Unten ist ein kleines Loch, wo immer Wasser raussickert. Das heißt also, alle Zeiten lang geht eine gewisse Menge an Wasser unten verloren. Und oben drüber wird in das Glasgefäß wird immer wieder neues Wasser reingefüllt, und zwar dann, wenn ein Fehler auftritt. Das heißt also, immer dann, wenn ein Fehler auftritt, fülle ich da eine Menge Wasser rein, und nach einer gewissen Zeit sickert wieder ein bisschen Wasser raus. Und wenn ich jetzt in einer Zeiteinheit so viel Wasser raussickern lasse, sodass quasi immer dann, wenn ich jetzt gewollte Fehler, also zum Beispiel jedes 50. Bild geht verloren, und da wird eine Wassermenge wieder nachgefüllt, sodass sich das ungefähr in der Waage hält, dann habe ich ja kein Problem. Da bleibt ja ungefähr der Wasserstand gleich. Oder sinkt sogar.
Oder das Ding wird leer, genau.
Oder wird sogar leer, weil eben überhaupt keine Fehler auftauchen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt jedes zweite Bild verloren gehen würde, und ich richte mir diesen Leaky Bucket Counter, das Gefäß so ein, dass sagen wir, jede 50. Sekunde ein Tropfen verloren geht. Und für jedes Bild, das verloren geht, schütte ich wieder oben einen Tropfen rein. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, wenn jetzt jedes zweite Bild verloren geht, dann wird jede Sekunde ein Tropfen rausgehen, dafür aber 24 zusätzliche oder 25 zusätzliche reingehen. Und irgendwann werde ich über einen gewissen Schwellwert zum Beispiel an den Rand des Wasserglases kommen, sodass das überschwappt. Also wenn ich einen gewissen Schwellwert erreiche, dann weiß ich, ich habe es nicht nur mit einem, sage ich mal, temporären Fehler zu tun, um den ich mich nicht weiter kümmern muss, sondern ich habe es tatsächlich mit einem Fehler zu tun, der permanent ist, mit dem ich mich tatsächlich beschäftigen muss. Und das ist ein typisches Pattern, das eben mit Gang of Four nichts zu tun hat, das man sich eben wirklich bildlich vor Augen führen kann und, glaube ich, auch sich in einigen auch IT- oder Software-Kontexten gut einsetzen lässt.
Ja, und insbesondere für die Software, es lässt sich eben auch gerade in Nicht-Software-Kontexten einsetzen. Sowas kann man im Prinzip mechanisch nachbauen und dann irgendwo oben einen Schalter einbauen, der halt erst dann schaltet, wenn das Wasser ankommt und irgendein Strom fließt. Also es ist wirklich ein schön visuelles Beispiel. Du hattest gerade schon erwähnt, dass dieses Pattern entwickelt wurde. Jetzt mal als sozusagen Pattern-Fanatiker würde ich jetzt sagen, Patterns werden nicht entwickelt, sondern gefunden. Kommentar?
Das ist richtig. Entwickeln in dem Sinne heißt, ich finde natürlich die Patterns. Es gibt ja von Brian Foote so einen Spruch, der hat mir irgendwann gesagt, Patterns sind nichts anderes als eine komplette Ignoranz von Erfindung oder von Innovation. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, ich schaue mal an, welche Lösungen haben sich für gewisse Probleme ständig bewährt. Und wenn ich da zum Beispiel irgendwelche Lösungsschemata immer wieder finde für dasselbe Problem, kann ich davon ausgehen, dass ich mit einer, sage ich mal, bewährten Lösung zu tun habe, für die es sich rentiert, diese aufzuschreiben, diese wiederzuverwenden und diese auch für andere Probleme zu verwenden. Das heißt, Patterns werden gefunden, wie Gold oder wie andere wertvollen Sachen, und sie werden nicht einfach erfunden. Das heißt, ich kann mich schlecht jetzt in mein Zimmerchen setzen und nehme jetzt mal vor, heute abends mache ich mal fünf neue Patterns. Das wird so nicht funktionieren.
Dann verstehe ich zwar nicht so genau, wie ihr euer Buch geschrieben habt, aber egal. Nein, nein, war ein Witz. Das heißt also, Patterns müssen, damit sie glaubwürdig sind, auch immer mit sozusagen nachvollziehbaren Beispielen daherkommen, dass man quasi beweisen kann, dass es sich um ein Pattern handelt und nicht um irgendeine fixe Idee.
Das ist richtig. Also ich muss ja immer für ein Pattern, wenn ich zum Beispiel eine Lösung hätte, die nur ich alleine irgendwann eingesetzt habe, kann es natürlich sein, dass andere diese Lösung so gut finden, dass es für ihre eigene Problematik dann verwenden. Das heißt, irgendwann wird, wenn mehrere Experten, und zwar unabhängige Experten, unabhängige Projekte dieselbe Lösung verwenden, dann wird man dann drauf kommen, das muss irgendwas sein, was quasi sich als ideale Lösung oder als gute Lösung für einen gewissen Problemkontext einsetzen lässt.
Ein Pattern ist ja eben auch mehr als ein Rezept oder eine triviale Problem-Solution, also Problem-Lösungspaarung. Ein Pattern beschreibt ja eben auch die Randbedingungen, unter denen es eingesetzt oder auch nicht eingesetzt werden kann oder sollte, die Auswirkungen davon, mögliche Varianten, also so nach dem Motto, man kann den Leaky Bucket Counter so implementieren oder so implementieren oder in bestimmten Fällen macht es keinen Sinn. Das heißt, Patterns sind wirklich eine potenziell wirklich reichhaltige Beschreibung von einem Problem oder Problemkomplex und den möglichen Lösungen oder der besten Lösung. Und man beschreibt eben oft auch, welche Lösung oder warum bestimmte Lösungen nicht verwendet werden, um wirklich das Problem allumfassend zu behandeln und zu kommunizieren.
Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn man sich ein Pattern anschaut, das ist ja nichts anderes als ein Lösungsschema. Es ist ja nicht eine Lösung schlechthin, also keine Implementierung, die ich irgendwo aus der Schublade ziehen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel das Observer-Pattern als Gang of Four-Pattern wird es wahrscheinlich in unendlichen Varianten schon geben in verschiedensten Applikationen und jeder wird es für seinen Kontext anders eingesetzt haben. Zum Beispiel Observer-Pattern gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Ich könnte zum Beispiel einen Kommunikationskanal dazwischen hängen, weil ich zum Beispiel ein verteiltes System bin, wo sich ein Observer nicht direkt an das, was er beobachten will, dranhängen kann. Oder ich habe ein Real-Time-Embedded-System, wo ich zum Beispiel in dem Observer-Pattern die ganze Dynamik nicht brauchen kann, sondern vielleicht irgendwo statische Konfigurationen haben will, feste Verdrahtung. Da komme ich auf einmal auf eine ganz andere Konfiguration oder Variation des Patterns.
Die spannende Frage ist dann halt immer noch, wie lang ist denn dann noch das Pattern? Also, was ist quasi das identifizierende Merkmal? Ab wann ist es einfach was anderes? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden.
Ich glaube, das ist, sage ich mal, es gibt ja zum Glück eine Pattern-Community, die sich dann quasi darüber auch unterhalten kann, wo man das Ganze auch, sage ich mal reinschmeißen kann und sehen kann, wie die Community reagiert. Aber im
Ja.
Endeffekt ist wirklich die Grenze kann fließend sein. Ich meine, es gibt auch schon durchaus Patterns, da wo ich jetzt wirklich Bauchschmerzen hätte, die Patterns zu verwenden. Das
Ja.
geht zum Beispiel kann damit angehen, dass jemand sagt, eine Klasse in einer objektorientierten Programmiersprache ist auch schon Pattern, weil es nichts anderes als ein Strukturierungsprinzip darstellt, als eine Lösung für ein gewisses Problem, wie zum
Ja.
Beispiel für Data Hiding.
Das ist ganz interessant, weil du könntest zum Beispiel sagen, wenn du C programmierst, wo es keine Objektorientierung und keine Klassen gibt, da würde man vielleicht bestimmte Patterns einsetzen, um sowas wie Objekte zu simulieren. In OO-Sprachen, wo quasi das Pattern oder wo man nicht das Pattern nutzen muss, sondern direkt das Sprachkonzept hat, ja, da wird man es nicht mehr als Pattern bezeichnen. Deshalb gibt es Leute, die behaupten, Patterns sind fehlende Sprachkonzepte.
Ich meine, Patterns sind ja nicht nur, sage ich mal, eine uniforme Masse, sondern es gibt ja heterogene Arten von Patterns. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Architektur-Patterns, die natürlich auf einer ganz anderen Ebene
Ja,
ansetzen, zum Beispiel ein
ja,
Layers-Pattern, als
ja.
zum Beispiel irgendein idiomatisches Pattern, wie zum Beispiel die Explicit Termination Methods, wie ich in Java optimal, sage ich mal, Speicher oder irgendwelche Ressourcen
Ja,
freigebe.
ja.
Das bezieht sich ja eher auf die Sprachebene von Java oder C-Sharp, wo es ja genauso verwendet werden kann, wenn sich ein Architektur-Pattern völlig unabhängig von der Technologie meistens verhält. Das heißt,
Ja,
wir
also
haben
mit
jetzt völlig verschiedene Ebenen von Patterns.
Anderen Worten, für diese sprachlastigen Idiome werden die auch oft genannt, ist es tatsächlich oft so, dass manche Sprachen, die eben zusätzliche Sprachfeatures haben, dass die Patterns da gar nicht mehr relevant sind. Also zum Beispiel die Smalltalk-Community hat oft so ein bisschen über die Gov-Patterns gelacht. Die waren mit so einem C++ Java-Hintergrund und haben gesagt, hey, wir brauchen das alles nicht, wir haben da Sprachfeatures dafür.
Was ja auch, sage ich mal, in Ordnung ist, denn
Ja.
es gibt durchaus einige Patterns oder Idiome, zum Beispiel in C++ denke ich da dran, die es nur deswegen gibt, weil die Sprache selber einige Probleme hat und um mit
Genau.
dieser Sprache besser umgehen zu können, braucht man
Ja.
eben diesen idiomatischen Ansatz.
Patterns sind ja dann eigentlich eine Form von Wiederverwendung oder Reuse. Würdest du mir zustimmen, wenn ich die Behauptung aufstellen würde, dass Reuse auf Konzept- und Wissensebene, also sprich Patterns, besser funktioniert als auf Software-Ebene, konkrete Artefaktebene, Komponenten, Klassen, Objekte?
Grundsätzlich kann ich da zustimmen. Ich muss also ein bisschen schmunzeln. Ich denke da immer an Bubblestone Crash. Das hat der Bertrand Meyer mal gesagt. Also irgendwelche Wölkchen, die können halt nicht abstürzen, während
Ja.
natürlich eine Implementierung schon abstürzen kann. Aber im Endeffekt das Problem ist, habe ich eine Implementierung, eine Komponente, die ich wiederverwenden will, dann ist es, sage ich mal, schon so fest an eine, sage ich mal, konkrete Problematik, an eine konkrete Systemumgebung geknüpft, dass ich dann mir relativ schwer tut, es wiederzuverwenden. Ich muss das Ding ja
Ja.
komplett rausreißen. Wenn ich aber als, sage ich mal, eine vage Geschichte habe, wie ein Muster, die ich ja dann quasi als Blaupause betrachten kann,
Ja.
die ich dann für mein Problem dann erst implementieren muss. Das heißt, ich habe das Problem, ich muss das Ganze erstmal auf meine Problematik anpassen, um das Ganze überhaupt zu realisieren. Da habe ich natürlich wesentlich bessere Wiederverwendung. Es ist wesentlich einfacher, weil ich weniger, sage ich mal, sozusagen mich in diese ganze System-IT-Umgebung entsprechend abhängig machen muss. Und, aber zum anderen muss man natürlich sehen, wenn ich die Komponente wieder verwende, dann habe ich relativ wenig Scherereien damit. Dann wird es einfach so laufen, wie es ist. Wenn es möglich ist für meinen Kontext, wenn ich einen Pattern wieder verwende, dann liegt doch einige Arbeit vor mir. Zum Beispiel ein Leaky
Ja.
Buckets Counter, den kann ich nicht mal kurz eben in einer halben Stunde implementieren für mein Problem, sondern da muss ich doch einiges an, sage ich mal, Gehirnschmalz reinstecken.
Wir sind jetzt gerade in der ersten richtigen Episode von dem Architektur-Podcast und diskutieren Patterns. Das legt nahe, dass uns entweder nichts anderes einfällt oder dass Patterns wichtig sind. Ziemlich wichtig. Warum sind Patterns so wichtig? Sind die so wichtig, wie das dadurch, dass es in der ersten Episode vorkommt, scheint?
Es ist wichtig, sage ich mal, dieses ganze Designwissen wiederzuverwenden. Also man muss sich nur einfach mal überlegen, man ist ein Architekt, steht vor einer neuen Problematik, muss also ein neues System implementieren. Dann nehmen wir zum Beispiel mal, ich implementiere einen Webshop. Ist zwar jetzt langweilig, weil es schon ziemlich viele davon gibt, aber ich glaube, jeder kann sich damit irgendwo wiederfinden. Und wenn ich auf der Basis Webshop, sage ich mal, denke und mir einfach die Domäne mal anschaue, welche Probleme da auftauchen. Zum Beispiel, ich muss einen Shopping-Cart implementieren. Ich muss zum Beispiel, wenn der Shopping-Cart irgendwelche Einträge, wenn dem Einträge hinzugefügt werden, irgendwelche anderen Dinge aktualisieren. Das heißt, ich muss zum Beispiel auch, wenn in dem Produktkatalog jemand aus dem Produktkatalog eine Ware rausnimmt, um sie zu bestellen, muss ich das entsprechend reduzieren. Da sieht man sofort, das sind einige Stellen, zum Beispiel Observer-Pattern oder andere Pattern, die man sofort sofort verwenden kann, um diese ganze Domäne eher in den Griff zu bekommen. Also dieses idiomatische Ansetzen erleichtert mir die Arbeit doch signifikant. Das ist genauso, als wenn ich mir überlege, ich baue ein Haus und ich überlege mir, wie ein Haus aus einzelnen Steinchen aufgebaut ist. Oder ich denke in größeren Dimensionen, wie zum Beispiel Fenster, Wände, meinetwegen Elektrizitätsverbindungen und dergleichen. Dann habe ich einen ganz anderen Ansatz, um das Problem zu lösen. Das heißt, ich versuche, meine Problemdomäne, aber auch meine Lösungsdomäne in, sage ich mal, Probleme zu zerlegen, so Divide and Conquer, wenn man so möchte, die ich dann entsprechend mit Patterns, also mit Wiederverwendung von Designwissen, entsprechend bearbeiten kann. Also insofern ist für den Architekten dieses Wissen entscheidend und auch in Diskussionen, wenn man sich jetzt in einem Design-Team befindet und jemand sagt, das könnte man doch mit dem Leaky Bucket Counter zum Beispiel lösen, dann hat man auf einmal ein Vokabular zur Verfügung, wo jeder weiß, was ein Leaky Bucket Counter ist und wo man auf dieser Ebene diskutieren kann, statt eben in Klassen und Relation der Klassen zueinander oder Objekten. Das heißt, man hat eine ganz andere Möglichkeit, viel effizienter die Modellierung, die Architekturmodellierung voranzutreiben. Es gibt also wirklich verschiedene Gründe, warum Patterns hier wirklich nützlich sind, um sie dort quasi effektiv für solche Entwicklungsprozesse einzusetzen, auch in der Architektur.
Ich meine, sie sind ja nicht mehr so richtig hypig. Ne? Also vor, was weiß ich, 7, 8, 10 Jahren waren Patterns so oder wirklich der letzte Schrei. Heutzutage ist sind sie so ein bisschen langweilig geworden im Mainstream, aber das sollte uns eben nicht davon abhalten, uns als Architekten wirklich ernsthaft damit zu beschäftigen.
Ja, wir können auch froh sein, dass ab und zu mal was da ist, was noch langweilig ist. Wenn wir uns nur noch mit neuen Sachen beschäftigen müssten, dann hätte man ein echtes Problem.
Ja, das ist richtig. Nochmal sozusagen Kontext, wir sind im Architektur-Podcast, wir haben von Idiomen geredet, wir haben von Design-Patterns geredet, wir haben von Architektur-Patterns geredet. Der Leaky Bucket Counter, der ist jetzt wahrscheinlich irgendwo so an der Grenze zwischen Architektur und Design-Pattern. Kannst du uns ein paar Architektur-Patterns geben, die so wirklich mehr auf der ein paar Patterns geben, die mehr auf der Architekturebene sind, dass wir als Architektur sozusagen Menschen hier auch einen konkreteren Bezug zu diesen nicht direkt auf Sprache und Quelltext bezogenen Patterns kriegen?
Ja, gerne. Also angenommen, ich baue zum Beispiel jetzt ein Telekommunikationssystem, zum Beispiel wir unterhalten uns ja gerade mit Skype und ich müsste sowas dann entsprechend designen, dann komme ich ja auf einmal auf Probleme, wie zum Beispiel, ich habe verschiedenste Komponenten, die meinetwegen für den Verbindungsaufbau zuständig sind. Oder ich habe Komponenten, die Kontakte, die ich jetzt meinem Skype habe, verwalten und die mir dann erlauben, aufgrund der Kontakte mit dir zum Beispiel zu telefonieren. Und ich habe vielleicht auch grafische Oberflächenelemente, die mir jetzt gerade gezeigt werden, die ich einfach nutzen kann, um mit dem ganzen System umzugehen. Und man sieht halt so zum Beispiel an dem Beispiel, gerade in solchen Telekommunikationsanwendungen, lassen sich Komponenten oft in sogenannten Schichten zerlegen. Das ist die unterste Schicht, macht die Kommunikation bis hin zur obersten Schicht, wo zum Beispiel die GUI dann entsprechend bereitgestellt wird.
ISO-OSI-7-Schichten-Modell.
Genau dieses ISO-OSI-7-Schichten-Modell. Und das ist im Prinzip ein ideales Strukturierungsmittel für so eine große Architektur, speziell zum Beispiel für solche, sag ich mal, telekommunikationslastigen Systeme oder auch für Betriebssysteme oder auch für Compiler, weil ich dann eben gleichartige Komponenten mit ähnlicher Verantwortlichkeit auf ähnlicher Abstraktionsstufe in eine gemeinsame Schicht einordnen kann. Und jede Schicht greift nur auf die untere Schicht zu. Und jede, sag ich mal, und ich habe im Prinzip hier eine Möglichkeit, eine Schicht komplett auszutauschen, meinetwegen das IP in einem TCP-IP-Stack komplett zu ersetzen, ohne dass das auf irgendwelche anderen, sag ich mal, Protokollschichten wie HTTP oder TCP sich niederschlagen würde. Das heißt also hier, Layers ist ein typisches Pattern. Ein anderes typisches Pattern ist Model View Controller.
Ja, das kennt mit Sicherheit jeder aus den ganzen Web-Frameworks.
Ich brauch's, glaube ich, auch nicht erklären. Das, glaube ich, das ist ziemlich bekannt. Ein drittes ist Pipes and Filters.
Ich erkläre vielleicht. Mach mal, das hätte ich jetzt auch erwähnt.
Pipes and Filters, vielleicht mal als ganz komisches Beispiel, was zum Beispiel nicht jetzt jeder immer erwähnt, ist Medizintechnik. Okay. Angenommen, ich baue einen Computertomographen.
Der nimmt ich dachte, du kommst jetzt auf irgendwelche Bluttransfer-Pipes, wo irgendwelche Filter drin sind, die irgendwie
so, so ganz abartig wollte ich das jetzt nicht erklären. Ich wollte es eher erklären mit einem Tomographen oder einem Angiografiegerät oder Ultraschall. Da werden also irgendwelche Bilder aufgenommen. Das sind ja ziemlich große Datenmengen, also teilweise Gigabytes. Und um das Ganze effizient zu verarbeiten, dann werden quasi Daten über sogenannte Pipes entsprechend verarbeitet. Zum Beispiel die eine Pipe macht zum Beispiel irgendwelche Ausschnitte aus dem Bild, das andere Pipe macht ein Zooming, das dritte Pipe untersucht zum Beispiel, ob da ein Tumor zu finden ist oder macht irgendwelche Kontraste. Das heißt, also ich habe verschiedene Pipes, die mit über Filter miteinander verbunden, ich habe verschiedene Filter, die mit
genau, gerade verkehrt rum.
Genau, verkehrt rum. Ich war zu engagiert. Ich habe verschiedene Filter, die über Pipes miteinander verbunden werden. Ich
Genau.
kann parallele Filter verwenden. Ich kann das Ganze also parallelisieren. Mehrere Filter zum Beispiel, die zum Beispiel bei einer Animationsform zum Rendering parallel mehrere Teile des Bildes bearbeiten. Das heißt, also mit Pipes und Filters kann ich solche datenstromlastigen Szenarien, wo also irgendwelche Informationen von einer Verarbeitungseinheit zur nächsten wandern, teilweise auch parallel verarbeitet werden, kann ich eben mit Pipes und Filters Pattern gut strukturieren. Und das Ganze, wie wir wissen, kommt aus der Unix-Welt und ist durchaus sehr alt, heißt aber nicht, dass es deswegen verkehrt ist, sondern ist genau das Richtige für viele Anwendungen.
Ich finde es sehr interessant, dass du gerade dieses Bildverarbeitungsbeispiel aus der Medizintechnik bringst. Ich hatte ja oder habe immer noch mit der ESO, der Europäischen Südsternwarte, zu tun, und die machen Bilder von irgendwelchen Galaxien mit ihren Radioteleskopen und müssen die dann verarbeiten. Und da wird eben das gleiche Prinzip eingesetzt. Also es ist wirklich ein Pattern, das in völlig verschiedenen Systemen zum Einsatz kommt. Und auch zum Beispiel Compiler sind oft so ein bisschen in diese Richtung strukturiert, ne? Dass man eben vorne einen Parser hat und dann eben irgendeinen Abstrakt-Syntax-Baum-Bauer und dann einen Optimierer, Zwischenformatersteller und hinten den Code-Generator für die Ziel Plattform. Auch da kommt sowas derartiges zum Einsatz. Und wie du sagtest, das hat jetzt eigentlich keine direkte Repräsentation mehr in Programmiersprachen. Es macht auch keinen Sinn, das in eine Programmiersprache einzubauen, weil es einfach auf einer anderen Abstraktionsebene ist. Und als Architekt sollte man diese Dinge einfach kennen.
Genau, und vor allem, also solche Patterns setze ich ja dann ein, wenn ich sozusagen eine Baseline-Architecture erstellen muss. Das heißt, ich habe meine Problemdomäne einigermaßen verstanden und habe auch die, sage ich mal, User-Szenarien verstanden, die da ablaufen sollen in der Lösung. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ungefähr die Architektur, die ich mir jetzt da vorstelle, inklusive aller nicht funktionalen Eigenschaften, wie ich die generell strukturiere. Und dafür geben mir die Architektur-Patterns eben eine generelle Guidance, die mir sagen, wenn du zum Beispiel so eine Art Pipes and Filters-Problematik hast, wo du dann zum Beispiel irgendwelche Pipes oder Filters austauschen musst, dann nimm doch das Pipes and Filters-Pattern. Und wenn du eine Strukturierung brauchst, wo du irgendwelche Protokollschichten austauschen musst, wie bei einer Telekommunikation, dann nimm des Layers-Patterns. Also ich kriege eine Strukturierungshilfe von diesem Pattern.
Ich werde oft gefragt, und vielleicht fragt sich das auch der ein oder andere Hörer, wie man mit Patterns eine Architektur entwirft. Und ich habe da immer so einen Erklärungsversuch, den ich gerade mal probiere. Es gibt so, muss ich vorstellen, man hat, wenn man ein System baut, sozusagen einen vieldimensionalen Raum, in dem man quasi einen Punkt finden muss, der die optimale Lösung für die gegebenen Probleme darstellt. Und Patterns kann man sich jetzt quasi vorstellen wie Fixpunkte in diesem n-dimensionalen Raum. Das heißt, ich fange sehr philosophisch. Ich fange quasi an, mir über die Lösung oder über die Architektur Gedanken zu machen, lese die Requirements durch, unterhalte mich mit Stakeholdern und bekomme so langsam eine Vorstellung davon, wie das System aussehen könnte. Wenn ich jetzt von Patterns nichts weiß, dann muss ich mich quasi in diesem n-dimensionalen Raum unendlich lang be sozusagen bewegen, ohne dass ich irgendwelche Referenzpunkte habe. Wenn ich aber als Softwarearchitekt ein gutes Verständnis von diesen existierenden Architekturpatterns habe, dann werde ich sozusagen bei meiner Bewegung durch diesen n-dimensionalen Design Space immer wieder mal bekannte Punkte finden. Diese Punkte haben Namen, die haben Trade-offs, die haben Konsequenzen. Das heißt, ich kann quasi, wenn ich da mich so rum bewegt, werde ich immer wieder mal an so existierende Punkte rangezogen, à la Gravitation. Da setze ich mich da drauf und dann überlege ich mir, kann ich mein Problem mit diesem Pattern lösen? Weil wenn ja, dann kenne ich die Trade-offs, dann bin ich nicht mehr völlig im Dunkeln. Möglicherweise muss ich dann ein bisschen anpassen, aber Patterns stellen sozusagen diese Fixpunkte in diesem, wie wir ja wissen, sehr, sehr großen Raum dar, den wir quasi also Lösungsraum für Softwarearchitekturen haben. Finde ich so eine ganz gute Vorstellung.
Ja, finde ich auch. Ich mag Star Trek auch gerne und das hört sich auch so an. Aber es passt wunderschön als Beispiel.
Genau. Der Bezug von Quantenphysik zur Softwarearchitektur,
Genau.
N-Dimensionalität. Okay. Wir haben jetzt über einzelne Patterns geredet. Der ein oder andere hat vielleicht schon von Pattern Languages oder Mustersprachen gehört. Willst du ein bisschen was darüber sagen? Patterns stehen eben nicht nur alleine.
Bin ich sogar wahrscheinlich sogar der Falsche, weil ich bin ja einem Gesprächspartner gegenüber, nämlich dir, der ja schon selber eine, sage ich mal, Pattern-Sprache für Container und für solche Infrastrukturen aufgestellt hat. Also eine Pattern-Sprache ist im Endeffekt, also ich gehe mir vielleicht von einzelnen Patterns aus. Einzelne Patterns sind zwar nett, die lösen auch einzelne Probleme zu lösen, aber wenn ich zum Beispiel, am liebsten hätte ich natürlich, ich habe eine Problemdomäne und ich hätte wirklich eine komplette Lösungssprache, die alle möglichen Probleme in der Domäne mir lösen hilft. Das wäre also quasi der Idealfall. Ich hätte also wirklich eine Pattern-Sprache, mit der ich zum Beispiel alle Datenbanksysteme, die man sich überhaupt mal vorstellen könnte, bauen könnte. Das wäre quasi der Idealfall. Zwischendrin sagt man,
Soll man vielleicht vorne anfangen mit Pattern-Katalogen und dann,
Pattern-Kataloge sind vielleicht, also ich wollte jetzt mal bis in das andere Extrem gehen. Pattern-Kataloge sind nichts anderes als Enzyklopädien wie Wikipedia, wo wirklich, sage ich mal, Patterns isoliert voneinander beschrieben werden. Das ist nichts anderes als eine Aufschreibung aller Patterns, die man so kennt, ohne Bezug zueinander. Ein Pattern-System, gehen wir vielleicht in die nächste Ebene.
Genau, da kennst du dich
Da
jetzt ja
kennen wir
aus.
uns aus, weil unsere POSA-Bücher genauso funktionieren. Da sagt man, in einem einzelnen Pattern, also nehmen wir zum Beispiel mal das Broker-Pattern oder nehmen wir das Model-View-Controller-Pattern. Wenn ich ein Model-View-Controller baue als Architektur-Pattern, werde ich irgendwann mich des Problems bemächtigen müssen, wie ich denn irgendwelche Event-Notifications von zum Beispiel dem Modell an irgendwelche Views zurückliefern kann. Und schwupp, bin ich beim Observer-Pattern. Das heißt also, in einem Pattern-System wird man Patterns, zum Beispiel eben speziell Architektur-Patterns, in ihrer Implementierung entsprechend lösen, indem man wiederum andere Patterns, zum Beispiel Design-Patterns, für die Lösung verwendet. Und so bekommt man im Prinzip so ein Netz, wo die verschiedenen Patterns miteinander verwoben sind. Man hat aber hier noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde also nicht irgendeine Sprache haben, wo ich zum Beispiel alle möglichen GUI-Probleme dieser Welt mit diesem Pattern-System lösen kann, sondern ich kriege immer nur Teilprobleme. Ich decke teilweise auch große Gebiete ab, aber nicht eben die gesamte Domäne. Und wie ich vorher schon gesagt habe, im extremsten Fall hätte man eine ganze Pattern-Sprache. Die, wie der Begriff es schon sagt, eine Pattern-Sprache gibt mir ja quasi alle Worte der einer gewissen Sprache wieder. Das heißt, ich kann alle Problemlösungen für eine Problemdomäne beschreiben. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Pattern-Sprache, mit der ich alle möglich denkbaren Container-Infrastrukturen für Middleware, die ich jemals mir denken könnte, bauen kann. Zum Beispiel mit Hilfe der Patterns in eurem Buch. Dann habe ich wirklich das Extrem einer Pattern-Sprache.
Das sozusagen, man könnte auch sagen, eine Pattern-Sprache ist ein Pattern-System mit ein oder mehreren vordefinierten Pfaden dadurch, die quasi dann eine sinnvolle zusammenhängende Story ergeben und aus
Genau.
denen man quasi dann ein tatsächliches System konstruktiv zusammenbauen kann.
Genau.
Also man hat oft so dieses Pattern-Languages sind konstruktiv, also sie bauen, wenn man die Patterns nacheinander verwendet, resultieren quasi in einem System, das sich durch diese einzelnen Patterns in der Sprache beschreiben lässt.
Sie müssten eigentlich dann auch andersrum gedacht werden können, also Reverse Engineering. Theoretisch müsste ich dann jede Lösung in der Domäne mit einem solchen, sage ich mal, mit einer Konfiguration von solchen Patterns dann lösen können.
Genau, ja. Das haben wir eben in dem Server Component Patterns Buch gemacht. Da haben wir EJB, Callbar Components und COM+ damals dahingehend untersucht. Das sind sozusagen die drei Known Uses. Und im Remoting Patterns Buch haben wir dann quasi Callbar, was war das andere? Realtime Callbar, Web Services
RMI habt ihr,
und
glaube ich, drin.
RMI, weiß ich gar nicht mehr. Peinlich, peinlich.
Aber es sind zwei
Untersucht.
sehr empfehlenswerte Bücher, wenn man wirklich sich mal mit konkreten Pattern-Sprachen beschäftigen will. Also kann ich nur empfehlen.
Finde ich auch.
Denke ich
Auf
mir.
deine, auf deine, für deine Bücher machen wir nachher auch noch Werbung. Gut. Nächstes Thema, das wir hier haben, ist das ganze Thema Architekturqualität, Patterndichte, so nach dem Motto, je mehr Architekturpattern sich einsetzt, desto besser wird meine Architektur. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht. Willst du da ein
Ich
bisschen drüber
kann
reden?
vielleicht, also da muss ich schmunzeln, weil ich war mal mit dem Erich Gammer, mit dem Erich, auf einer Panel-Diskussion in Österreich, in der Hofburg, in der Wiener Hofburg. Und da hat irgendeiner aus dem Publikum gefragt, Erich Gammer, ich habe alle Gang-of-Four-Patterns aus Ihrem Buch in einer Applikation genutzt. Und er hat ziemlich verdutzt geschaut, der Erich, aber auch der, sage ich mal, Fragesteller, als der Erich das überhaupt nicht gut fand. Das heißt also, Patterndichte ist normalerweise was sehr Gutes, denn ich kann ja im Prinzip damit beweisen, Ich habe ein System gebaut und habe versucht, möglichst nicht selber das Rad zu erfinden, sondern immer
Ja.
Probleme mit den entsprechenden Patterns zu lösen. Aber man kennt ja das Hammer-Nail-Syndrom. Man kann aber hergehen und jedes Problem, ob es jetzt passt oder nicht, sich so breitschlagen, bis es eben mit dem Hammer bearbeitet werden kann. Und dann habe ich im Prinzip alle Patterns drin, habe aber dann auf jeden Fall keine gute Qualität der Architektur, sondern ganz im Gegenteil, das System wird darunter leiden, dass ich es nicht mehr verstehe, dass es eben nicht mehr einfach ausdrucksstark ist, dass es vielleicht nicht orthogonal ist. Das heißt, ich habe zwar eine hohe Patterndichte, habe dann aber einen negativen Impact auf alle anderen möglichen Qualitätsfaktoren.
Ja, klassischer Fall von overengineered, ne?
Genau, also Hammer-Nail-Syndrom, das ist ja
Ja.
das Problem, das wir haben. Alle nutzen die Gang-of-Four-Patterns, jeder benutzt Singleton und Observer und vielleicht noch zwei, drei andere Patterns und das sieht man dann
Ja.
in jeder Applikation, ob es jetzt passt oder nicht. Das ist ja für wir nicht, was sinnvolle Einsätze von Patterns sind.
Woher kommt sowas? Hat es was damit zu tun, dass die Leute sozusagen vor lauter, lass mich auch mit, über die Patterns gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern einfach so, oh, klingt so ungefähr, setze ich gleich mal ein. Woher kommt sowas?
Also wenn ich das wüsste, aber ich glaube, das erstens mal ist es Enthusiasmus, weil man kennt die
Ja,
Patterns, man lernt sie
ja.
kennen, man sieht auf einmal ein Problem und versucht dann automatisch in jedem Problem irgendwie die Patterns einsetzen zu können.
Ja.
Das habe ich auch immer, wenn ich Architekturkurse gebe und die Leute machen Übungsgruppen, da gibt es dann eine Aufgabe, versucht das mal mit Patterns zu machen. Und da sieht man, dass die Leute mit aller Gewalt versuchen, dann Patterns reinzubringen, ob es jetzt passt oder nicht. Das heißt, die werden jetzt quasi so gerade und umgebogen, bis sie halt irgendwie dahin passen. Und das ist nicht immer sinnvoll. Also es kann auch durchaus Situationen geben, wo ich sage, ich verwende überhaupt kein Pattern, weil die ich kenne, sich dafür eben gar nicht eignen und nicht die Eigenschaften haben, die ich brauche.
Okay. Also mit der Erfahrung kommt dann eben auch das Wissen, wann ein Pattern vielleicht dann nicht mehr eingesetzt werden sollte, weil es einfach eine überkandidelte Lösung wäre.
Genau, ich meine, ich kann es vergleichen. Ich habe meinen Arzt gehabt, den Hausarzt, älterer Herr. Jedes Mal, wenn ich was hatte, dann bekam ich Hustentropfen. Und irgendwann hatte ich eine Lungenentzündung, dann bekam ich auch Hustentropfen. Hat natürlich nicht so wahnsinnig gut geholfen.
Ja,
Das heißt,
stimmt.
dieses Pattern hat im Prinzip an der Stelle nicht wirklich eine Lösung herbeigeführt.
Ja, ganz im Gegenteil. Okay. Sonst noch ein paar Missverständnisse bezüglich Mustern.
Ja,
Also
es.
ich hätte dann eins, wenn du fertig bist, ein ganz wichtiges.
Also das erste, mir fallen so zwei, drei ein. Also das erste ist natürlich, da das Gang of Four Book ja sehr gut ist, also eins der
Ja.
wirklich führenden Werke in dem Bereich, hat es natürlich auch entsprechende Aufmerksamkeit. Auf dem Titel dieses Buches steht allerdings irgendwas mit Objektorientierung. Das heißt also,
Ja.
die meisten denken dann, Patterns sind nur dann nutzbar, wenn ich objektorientierte Systeme baue, was natürlich überhaupt nicht richtig ist. Zum Beispiel in unseren Poser-Büchern haben wir viele Pattern, die sich zwar mit Objektorientierung besser realisieren lassen, die aber ohne Objektorientierung genauso funktionieren. Also du hast ja vorher eben
Ja.
Pipes and Filters gebracht, was mit Objektorientierung ja nicht direkten Bezug haben muss.
Hat ja auch was damit zu tun, dass sehr viele Leute wirklich nur das GoF-Buch kennen und meinen, das wäre alles, was es zum Thema Patterns gibt. Und dadurch, dass die OO-mäßig sind, war es
Genau.
das, ne?
Ein zweites Misconception, das ich mal wieder sehe, wo man eben Missverständnis kriegt, ist, ich kann mal irgendwo eine Implementierungsbibliothek bauen, wo alle Patterns implementiert sind und dann füge ich
Ja.
einfach diese Bibliothek, also die Komponenten zusammen und dann habe ich ein System. Das Dumme ist natürlich nur, Patterns setzen ja auf einer höheren Warte an. Das heißt, wenn ich ein Pattern einsetze, dann versuche ich das ja schon auf der Architektur oder auf dem Design zu nutzen. Und dann gehe ich nicht her und implementiere das, sondern ich versuche die Rollen, die dieses Pattern hat, zum Beispiel Model,
Ja.
View, Controller, den Model, den View und den Controller auf Komponenten in meinem System abzubilden und vielleicht auch neue Komponenten hinzuzufügen, wenn ich es brauche. Zum Beispiel beim Broker-Pattern ist das typischerweise der Fall. Aber im Endeffekt werde ich dann die Situation bekommen, wo dieselbe Komponente in meiner Architektur vielleicht fünf, sechs Rollen in sechs verschiedenen Patterns spielen wird. Und
Ja.
das habe ich natürlich nicht mehr, wenn ich das versuche als Implementierungsartefakte zu betrachten.
Mit anderen Worten, Patterns sind oft Cross-Cutting und lassen sich mit existierenden Modularisierungsmöglichkeiten nicht vernünftig fassen.
Genau.
Genau. Dann mache ich jetzt mal ein Missverständnis oder etwas, was mich ärgert. Und zwar, dass viele Leute die Patterns wirklich nur als Schablone für die Implementierung sehen. Was mich dann immer besonders geärgert hat, war zu der Zeit, als Patterns noch wirklich in waren, da gab es dann die ganzen UML-Tools mit Patterns. Pattern Support, wo man dann in ein UML-Diagramm quasi per Mouse-Click einen Observer einbauen konnte. Und da sind zwei Sachen, die mich daran aufregen. Erstens, wenn ich das Pattern schon kenne, dann brauche ich es um Gottes Willen nicht in das Bild reinmalen, sondern kann es nur in Code generieren. Aber das ist jetzt mein persönliches Steckenpferd mit Code-Generierung. Aber der zweite Punkt ist, dass das zum Ausdruck bringt, dass Leute, zumindest die Tool-Entwickler, meinen, dass Patterns etwas seien, was für Tools gedacht ist, beziehungsweise von Tools zu verarbeiten sei. Und das ist ein ganz grundlegendes Missverständnis. Patterns sind Literatur. Das ist von Menschen für Menschen und nicht für Tools gedacht. Und deshalb ist wichtig bei Patterns eben auch nicht nur das Lösungs-UML-Diagramm mit dem Thumbnail anzugucken, sondern auch tatsächlich die rechtlichen Beschreibungen in Prosa. Ja? Trade-offs, Kontext, Forces, also quasi sozusagen Einflussfaktoren, die die Lösung bestimmen oder die zwischen verschiedenen Lösungen abwägen, dass man das eben auch zur Kenntnis nimmt. Weil sonst nämlich genau das entsteht, was du vorhin erwähnt hast, dass die Leute Patterns überall einsetzen, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht.
Vielleicht noch als Ergänzung, passt vielleicht auch noch rein. Du hast ja irgendwann mal in einem Software Engineering Radio Podcast auch erzählt, dass du gerne Patterns auch für andere Probleme verwendest. Und zwar nicht die Patterns, sondern die Schablone.
Richtig, ja. Das heißt, als Dokumentierungs- oder Literatur-Textstrukturierungsmittel.
Und ich muss auch sagen, also kann ich nur zustimmen, also ich beginne schon oder ich neige schon dazu inzwischen, wenn ich Architekturen konstruiere oder analysiere, in diesen Geschichten zu denken. Das heißt, ich schaue mir das wirklich aus der Sicht, wo ist das Problem, wo ist die Lösung, was sind die Randbedingungen, was sind die Konsequenzen draus, was gäbe es für Variationen und wo gibt es vielleicht vergleichbare Beispiele, wo man das auch so gemacht hat. Also man denkt schon wirklich in diesen Kategorien zu denken. Ich finde Patterns, allein schon die Dokumentation von Patterns ist ein gutes Strukturierungsmittel, auch für Architekturprobleme allgemeiner Art.
Genau, die vielleicht nicht diesen Anspruch haben, allgemeingültig zu sein, also keine Patterns sind.
Genau.
Das führt uns zu dem Thema, dass wir vielleicht mit Sicherheit irgendwann mal eine spätere Episode hier machen, die sozusagen mit, wie schreibe ich Patterns, wie mache ich Qualitätssicherung bei Patterns, Stichwort Writers Workshops und so weiter, wo wir das Thema behandeln. Aber das ist jetzt heute etwas out of scope. Wenn jetzt ein Architekt sich über Patterns informieren will und einfach was lernen will, dann sollten wir jetzt, glaube ich, noch zwei Themen diskutieren. Das eine ist die Patterns-Community und die Konferenzen und das andere ist dann ein bisschen sozusagen Must-Read. Was muss ein Architekt, welche Bücher muss er gelesen haben?
Erzählst du was zur Pattern-Community? Du bist ja ziemlich aktiv.
Ja, auch nicht mehr so wie früher, aber ja, relativ. Gleiches gilt für dich, ne? Pattern Community, relativ lebendig. Es gibt eine Reihe von Konferenzen, die heißen alle PLOP für Pattern Languages of Programming. Da gibt es dann die PLOP in Amerika, die Euro-PLOP in Kaufbeuren im Kloster Irsee, die Koala-PLOP in Australien, die Viking-PLOP in Norwegen, die Mensore-PLOP in Japan und so weiter. Und was da eben passiert ist, dass sich Pattern-Autoren zusammensetzen und sich ihre Werke gegenseitig reviewen. Das ist also keine Konferenz, wo man hingeht und wichtige Vorträge hält, sondern man kriegt Feedback zur Qualitätsverbesserung von seinen Patterns. Es gibt eine ganze Reihe Bücher, auf die spezifischen gehen wir gleich ein. Es gibt aber insbesondere diese Pattern Languages of Programming Bücher oder Pattern Languages of Program Design 1 bis 5. Das sind sozusagen die Best-of von diesen PLOP-Konferenzen und geben so einen ganz guten Überblick über das ganze Thema. Es gibt inzwischen auch ein Springer-Journal, oder? Dieses Patterns-Journal, was da gerade im Werden ist. Da weiß ich aber jetzt nicht arg viel Details drüber. Es gibt einen Verein in Amerika, nennt sich Hillside Group. Die sind im Prinzip diejenigen, die amerikanische Konferenz tragen. Das sind auch diese ganzen, diese Leute von früher dabei, Brian Foot, Ralph Johnson, Erich Gammer sind da alle Mitglied. Und in Europa gibt es den europäischen Ableger Hillside Europe, ist ein deutscher Verein, weil europäische gibt es ja keine. Und die sind der Träger der Europlop-Konferenz. Die Konferenzen sind extrem cool. Auf der Europlop gibt es hervorragendes Essen, total klasse Atmosphäre, lohnt sich wirklich mal hinzukommen.
Das ist Bier nicht vergessen.
Stimmt, und da sind nämlich die Getränke, sind nämlich alle in der Konferenzgebühr enthalten. Also sozusagen Free Food, Free Drinks jeden Abend. Sehr witzig. Willst du ein bisschen über noch ein paar Bücher reden, die man lesen muss als Architekt?
Das muss man lesen. Also für mich natürlich das Standardwerk, das man lesen muss, ist Erich Gammers, also Gammerhelm Johnson Flisidis, das Gang of Four Book, klarerweise. Ich glaube, wir werden es auch in den Shownotes entsprechend dann referenzieren.
Ja.
Ja, was sind noch andere? Ich finde jetzt inzwischen auch ein paar ganz andere Bücher recht, sage ich mal, gelungen. Zum Beispiel auch, natürlich auch unsere Prosa-Serie Pattern-Oriented Software Architecture, weil wir da ja
Du
versucht.
hättest gar nicht Eigenwerbung machen müssen. Ich hätte es für dich gemacht.
Da wollte ich aber nur kurz drauf eingehen, weil ich eben die größere Eigenwerbung verhindern wollte.
Ja.
Also es gibt wirklich einige Bücher in dem Bereich. Es gibt sicher auch sprachrelevante Bücher, zum Beispiel Bücher, die jetzt eher in Programmiersprachen gehen, also in Idiomen. Also ich denke dann zum Beispiel auch an Joshua Block, Effective Java, was auf den
Ja.
ersten Blick kein Pattern-Buch ist,
Steht nicht im Titel,
steht
ne?
nicht im Titel, was aber durchaus Patterns verwendet. Oder auch so ein Buch wie Domain-Driven Design von Eric Evans,
Ja,
wo man
genau.
eben mitkriegt, wie man eine Domäne beschreibt, also wie man da effektiv vorgeht, was auch in Patterns beschrieben wird,
Ja.
was nicht vordergründig um Patterns quasi sich handelt, aber im Prinzip Patterns nutzt, auch als effektives Mittel, um eben Domänen zu beschreiben.
Ja, also auch diese ganze Pattern-Series bei Wiley, also eure Prosa-Dinger, dann sozusagen auch die Bücher, die ich da mit meinen Kollegen geschrieben habe. Also die Prosa-Bücher plus so das Zeug drumherum ist, glaube ich, auf jeden Fall dringend lesenswert. Und wenn man sich um Enterprise-Software kümmert, dann natürlich das Buch von Martin Fowler, Patterns of Enterprise Architecture,
Das richtig, genau.
Refactoring, das Refactoring-Buch sind zwar keine Patterns, aber sind durchaus in dem Stil gemacht, dringend lesenswürdig.
Vielleicht auch von Gregor Ruppe und
Ja,
Wolf das
genau.
Buch über eben Enterprise Messaging Patterns,
Messaging,
glaube ich,
genau.
und eben
Ja,
auch
es heißt,
Small
ja.
Memory Patterns
Ja,
von.
genau.
Also es gibt eine ganze Reihe von, sage ich mal, sehr guten Büchern. Ich glaube, die
Ja.
beste Geschichte, um sich über zu informieren, was da überhaupt vorhanden ist, ist sicher die
Ja.
Hillside-Webseite.
Ja, und auch Bob Henmers Fault Tolerance Patterns, so geil, super Buch.
Richtig, da ist wirklich alles beschrieben, was man wissen muss, wie man
Ja.
fehlertolerante Systeme baut
Ja.
und kann man aber auch nur auf die Software Engineering Radio Podcasts verweisen.
Wollte
Ich
ich
habe,
gerade
glaube ich,
sagen,
ein oder
ja.
zwei Folgen dazu gemacht.
Wir haben Doppelfolge mit Bob Henmer, wir haben eine Folge Small Memory, wir haben auch noch über, also wir haben mehr, also diverse Bücher diskutiert, die letztendlich mehr oder weniger Patterns enthalten, Gregor Hoppe und so weiter. Da machen wir Links drauf. Wir werden auch in den nächsten zwei Episoden in diesem Podcast über die Rolle von Patterns in der Java-Welt und in der .NET-Welt reden und da dann eben auch auf konkrete Patterns eingehen und auf deren Bedeutung in den entsprechenden Technologiewelten. Michael, wir sind langsam am Ende. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Haben wir was vergessen?
Ja, nur meine, sag ich mal, mein missionarischer Eifer gebietet mir wirklich darauf hinzuweisen. Es ist wirklich wichtig, also unabhängig davon, welche Pattern-Bücher man sich kauft oder welche man sich durchliest, einfach sich im Bewusstsein zu halten, es ist besser, Expertise wieder zu verwenden. Und am besten ist natürlich, wenn man selber nicht nur diese ganzen, sag ich mal, Patterns, die von anderen kommen, konsumiert, sondern wenn man wirklich selber aktiv beiträgt, dann nicht nur sich selbst, sondern auch der Community einen Gefallen tut. Und
Ja.
auch, sag ich mal, dadurch, es ist ja ähnlich wie bei Open Source. Also wenn keiner dazu beiträgt, wird es
Sau
irgendwann
guter
sterben.
Vergleich, ja, genau,
Und wenn
ja.
man aber jetzt jeder dafür sagt, bin selber Contributor, ich liefere drei, vier Patterns dazu, bekomme aber dann Dutzende oder Hunderte zurück, die ich selber verwenden kann, dann glaube ich, ist es sozusagen eine Win-Win-Situation für alle.
Genau. Zwei Dinge noch zum Schluss. Zum einen, wir wollen, habe ich schon mal in der letzten Episode erwähnt, dass dieser Podcast eben auch interaktiv wird. Wir wollen euch Zuhörer einbinden. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir Feedback bekommen würden über eure Erfahrung mit Patterns, vielleicht auch kritische Anmerkungen, dass irgendwas nicht klappt oder wie auch immer. Ihr könnt uns entweder eine E-Mail schreiben oder was noch viel cooler wäre, wenn ihr uns ein MP3 schickt oder unsere Voicebox anruft, damit wir die Sachen dann in der Episode spielen können und dann quasi drauf reagieren. Die entsprechenden Kontaktdaten finden sich auf der Webseite, das ist www.heise.de/developer/podcast, Singular. Und zu guter Letzt wollte ich noch darauf hinweisen, dass gerade heute der Mieter über mir seinen Boden macht, weswegen das ein oder andere Geklopfe vielleicht im Podcast mit drin ist.
Es ist ganz witzig, weil bei mir im Haus wird gerade gesägt und gebohrt. Also vielleicht
Okay.
ergänzt sich das ja ganz prima.
Genau, vielleicht so eine negative Überlagerung und es kommt nichts mehr im Podcast an.
Genau.
Okay, alles klar, dann war's das für heute, oder?
Würde ich auch sagen. Also mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörern auch und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Absolut. Tschüssle.
Also dann tschüss.
Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Softwarearchitektur-Podcasts. Präsentiert mit Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.